Manchmal beeindruckt uns das Außergewöhnliche, ein Wunder, eine plötzliche Heilung, eine deutliche Gebetserhörung. Doch mitten in solchen Erfahrungen bleibt die Frage, worauf unser Herz am Ende wirklich ausgerichtet ist, auf das spektakuläre Ereignis oder auf die Person Jesu selbst. Die Begegnung von Petrus und Johannes mit einem von Geburt an gelähmten Mann in Apostelgeschichte 3 zeigt, wie Gott durch ein sichtbares Wunder den Blick der Menschen auf unsichtbare, aber ewige Wirklichkeiten lenkt, auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus, der als Urheber des Lebens Erfrischung und zukünftige Wiederherstellung bringt. Vom Wunder zum Heiler, Christus im Zentrum. Die Heilung des Gelähmten an der schönen Pforte war ein Ereignis, das sich tief in die Augen und Herzen der Menschen eingebrannt hat. Ein Mann, den alle kannten, der von seiner Mutterleibe an lahm war und täglich um Almosen bat, sprang auf, konnte stehen und ging umher und sprang und lobte Gott. Das ganze Volk sah ihn und wurde mit Verwunderung erfüllt. Doch mitten in dieser aufgewühlten Szene durchschaut Petrus die Gefahr, dass sich alles am Sichtbaren festfrisst, an der plötzlichen Kraft in den Beinen des Mannes, an der Sensation, an den Trägern des Wunders. Er fragt, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber, oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Blick der Menge haftet an den falschen Punkten, und genau dort setzt der Geist Gottes an, um ihn zu lösen und neu auszurichten. Petrus und Johannes vollbrachten ein Wunder, und die Leute schenkten diesem ihre Aufmerksamkeit. Doch als Petrus sprach, lenkte er die Aufmerksamkeit der Menschen von dem Wunder weg auf eine Person, auf den Herrn Jesus. Obwohl Petrus und Johannes ein Wunder getan hatten, sprach Petrus nicht über das Wunder. Stattdessen nutzte er es als Ausgangspunkt, um seine Zuhörer zu Christus hinzuwenden. Er wandte die Aufmerksamkeit der Menschen von der Heilung auf den Heiler. Petrus nennt den wahren Grund der Heilung, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Der Name steht hier nicht für eine Formel, sondern für die lebendige Person Jesu, des Nazaräers, der als der Auferstandene gegenwärtig handelt. Wo der Glaube den Namen Jesu ergreift, stützt er sich nicht auf eine Methode, sondern auf ihn selbst. Zeichen und Wunder werden damit in ihre rechte Stellung gerückt, nicht als geistliche Attraktion, die den Hunger nach weiteren Erlebnissen nährt, sondern als Fingerzeig auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Wo das Wunder zur Hauptsache wird, verflacht die Botschaft, wo das Wunder zum Durchgang wird, vertieft sich die Beziehung zu Christus. Der Geist Gottes führt dahin, dankbar die Gabe zu erkennen, ohne den Geber aus dem Blick zu verlieren. Wer diesem Weg folgt, lernt, in äußeren Eingriffen Gottes Spuren seiner Liebe zu sehen und zugleich den zu suchen, der allein die Seele stillt. So wird auch im eigenen Leben das Sichtbare nicht zur Ersatzbefriedigung, sondern zum Anstoß, sich neu an Christus zu hängen, der mehr ist als jede Erfahrung. In Momenten, in denen Gott sichtbar eingreift, sei es in überraschender Bewahrung, in Heilung, in unerwarteter Führung, öffnet sich ein Fenster, das tiefer führt als zur bloßen Dankbarkeit für das Gelungene. Die Szene vor dem Tempel macht deutlich, wie schnell sich das Herz in einem Staunen erschöpft, das bei der äußeren Veränderung stehen bleibt. Doch der Auferstandene Herr lädt dazu ein, das Wunder als Einladung zu verstehen, als Ruf, ihn selbst kennenzulernen, ihm zu vertrauen und sich in den unsichtbaren Zusammenhalt des Lebens mit ihm hineinzustellen. In dieser Bewegung vom Wunder zum Heiler liegt eine große Freiheit. Die Last, ständig neue außergewöhnliche Erfahrungen vorweisen zu müssen, weicht der Ruhe, die in der Person Jesu gegründet ist, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber, oder was seht ihr gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Wer den Weg Petrus in Apostelgeschichte 3 betrachtet, gewinnt ein stilles Korrektiv für sein eigenes geistliches Empfinden. Gottes Handeln im Äußeren bleibt kostbar, doch es verliert den Charakter eines Ziels und wird zum Hinweis auf den, der sich durch diese Taten offenbart. Wer lernt, den Namen Jesu mehr zu schätzen als das Außergewöhnliche, findet eine tragfähige Mitte, Dankbarkeit für das, was Gott tut, und eine wachsende Anbetung für den, der er ist. In dieser Haltung entstehen Erfrischung und Beständigkeit, auch dann, wenn große Wunder ausbleiben, der Heiler aber treu gegenwärtig bleibt. Jesus, der Heilige, Gerechte und Urheber des Lebens. Ausgehend von der Heilung spricht Petrus nicht allgemein über Gott, sondern zeichnet die Konturen der Person Jesu mit wenigen, gewichtigen Titeln nach. Er stellt ihn als den Knecht Gottes vor, den der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verherrlicht hat, und klagt zugleich an, dass diese Person ausgeliefert und verleugnet wurde. Sodann steigert er die Aussage, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat. In diesen Titeln verdichten sich Wesen und Werk Christi. Als der Heilige ist er der einzig vollkommen zu Gott hin Abgesonderte, der in jeder Regung auf Gott ausgerichtet ist und mit ihm eins ist. Als der Gerechte lebt er in ungetrübter Übereinstimmung mit Gottes Maßstab, ohne Schieflage, ohne Unwahrhaftigkeit, ohne verborgene Selbstsucht. Selbst die scharfen Gästen im Tempel, als er Händler und Wechsler hinaustrieb, entspringen nicht verletzter Empfindlichkeit, sondern einem Herzen, das die Ehre des Vaters sucht. In diesem Vers macht Heilig deutlich, dass Jesus, der Nazarener, der von den jüdischen Führern verachtete, ganz für Gott war und zu ihm hin abgesondert. Außerdem war er völlig eins mit Gott. Entsprechend der Bedeutung des Wortes heilig in der Bibel bezeichnet es jemanden, der ganz zu Gott hin ist, der ganz für Gott ist und der völlig eins mit Gott ist. In der gesamten Menschheitsgeschichte ist nur der Herr Jesus ein solcher. Noch weiter führt die Bezeichnung Fürst des Lebens, die auch als Urheber oder Anfänger des Lebens verstanden werden kann. Jesus ist nicht lediglich Träger besonderer Vollmachten, sondern Ursprung und Quelle des Lebens selbst. Johannes schreibt von ihm, in ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. In der Kreuzigung dieses Fürsten des Lebens zeigt sich der Widerspruch der Welt gegen Gott in seiner äußersten Zuspitzung, die Menschen töten den, aus dem sie leben. Aber Gottes Antwort ist Auferstehung. Er, der wegen seines Todesleidens ein wenig geringer gemacht worden ist als die Engel, ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er für alles den Tod schmecken sollte. Wer nun an diesen Christus glaubt, empfängt nicht nur Lösung einzelner Nöte, sondern Anteil an seinem Leben, das den Tod durchschritten und überwunden hat. Dieses Leben trägt, reinigt, richtet neu aus und schafft inmitten von Begrenzung einen Raum, in dem Heiligkeit und Gerechtigkeit mehr sind als Ideale, sie werden zur prägenden Kraft eines Weges mit ihm. Wenn Petrus den Geheilten vor Augen hat und zugleich von Jesus als dem Heiligen, Gerechten und Fürsten des Lebens spricht, dann zeichnet sich ein Gegenüber ab, hier der Mensch mit seiner Geschichte von Ohnmacht und Erwartung, dort der Christus mit seiner Geschichte von Hingabe und Erhöhung. Zwischen beiden spannt sich die Brücke des Glaubens an seinen Namen. Wer diese Brücke betritt, tritt nicht in ein System von Regeln ein, sondern in eine Beziehung zu einer Person, deren Heiligkeit nicht abstößt, sondern heilend wirkt, deren Gerechtigkeit nicht verurteilt, sondern zurechtbringt, deren Leben nicht fordert, sondern schenkt. In dieser Begegnung wächst eine stille Zuversicht, dass das eigene, begrenzte Leben eingebettet ist in eine größere Geschichte, die Geschichte des Sohnes Gottes, der als der Heilige und Gerechte unsere Unheiligkeit und Ungerechtigkeit getragen und als Fürst des Lebens einen Weg durch den Tod hindurch eröffnet hat. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und er fand im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Geldwechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und den Ochsen, und die Münzen der Geldwechsler schüttete er aus und stieß die Tische um, und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das Schauen auf Jesus als den Heiligen, Gerechten und Fürsten des Lebens weitet den Horizont über die Suche nach Hilfe hinaus. In seiner Nähe wird deutlich, dass Gott mehr schenken will als punktuelle Eingriffe, er teilt sein eigenes Leben mit, ein Leben, das von der Liebe des Vaters, von der Klarheit seines Willens und von der Kraft der Auferstehung geprägt ist. Wer sich innerlich an diese Person bindet, erlebt, wie sich Perspektiven verschieben, Schuld bleibt nicht die letzte Überschrift, Ungerechtigkeit nicht das endgültige Urteil, Tod nicht das unübersteigbare Ende. Aus der Beziehung zu Christus wächst ein leiser, aber tragfähiger Mut, den eigenen Weg als Teil seiner Lebensgeschichte zu verstehen, gehalten von dem, der Ursprung und Ziel des Lebens ist. Umkehr, Erfrischung und die Hoffnung auf Wiederherstellung. Nachdem Petrus die Größe der Sünde, die Verwerfung des Fürsten des Lebens und die Größe der Gnade, Gottes Auferweckung dieses Christus, ans Licht gestellt hat, bleibt er nicht in Anklage stehen. Er öffnet einen Weg, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erfrischung von der Gegenwart des Herrn kommen. Buße ist hier kein moralisches Selbstreinigungsprogramm, sondern eine Wendung hin zu Gott im Licht dessen, was Christus getan hat. Sie ermöglicht, dass Sünden ausgelöscht werden, nicht nur überdeckt. Das Bild der Auslöschung spricht von einem wirklichen Entfernen, von einem Schuldregister, das nicht mehr gegen uns steht. Daraus erwachsen Zeiten der Erfrischung, im Ursprungssinn ein Aufatmen nach stickiger Luft, eine Kühlung nach drückender Hitze. Wenn Petrus von der Gegenwart des Herrn spricht, denkt er nicht an eine abstrakte religiöse Atmosphäre, sondern an den auferstandenen Jesus, der durch den Geist mitten unter den Seinen ist. In 3 Stunden und 19 Minuten sagte Petrus zu den Juden, so tut nun Buße und kehrt um, damit eure Sünden ausgelöscht werden, damit Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn. Wörtlich bedeutet das griechische Wort für Erquickung Kühlung, Belebung, daher Erleichterung, Erquickung. Die Zeiten der Erquickung bezeichnen eine Zeit der Wiederbelebung aller Dinge mit Freude und Ruhe. Diese Erfrischung hat eine persönliche Seite, ein innerer Raum, in dem die Last der Vergangenheit leichter wird, die Selbstanklage leiser und Gottes Frieden dichter. Doch Petrus belässt es nicht beim individuellen Erleben. Er spannt den Bogen weiter und spricht von Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Die Erfrischung jetzt ist Vorgeschmack auf eine künftige Wiederherstellung. Die Propheten hatten von einem kommenden Frieden, von Gerechtigkeit und erneuerter Schöpfung gesprochen, Petrus erkennt in Jesus den, in dem dieses Wort seine Erfüllung findet. Zwischen der persönlichen Buße und der kosmischen Erneuerung entsteht eine geheimnisvolle Verbindung, wer sich heute von Christus berühren lässt, trägt in seinem Leben einen Keim jener kommenden Welt. In einer Wirklichkeit, die von Zerbruch, Schuldgeschichten und Erschöpfung gezeichnet ist, wird jeder Schritt der Umkehr und jeder Zug frischer Luft aus der Gegenwart des Herrn zu einem stillen Widerspruch gegen die Müdigkeit der Welt und zu einem Hinweis auf die Zeit, in der Gott alles neu machen wird. Damit bekommt der Ruf zur Umkehr eine tief tröstliche Färbung. Er ist nicht in erster Linie die Forderung, besser zu funktionieren, sondern die Einladung in eine Atmosphäre der Erquickung, die vom Angesicht Christi ausgeht. Wer diesen Rufraum gibt, entdeckt vielleicht zunächst nur kleine Veränderungen, ein neuer Friede in alten Konflikten, ein sanfterer Blick auf Menschen und auf sich selbst, ein wachsendes Vertrauen, dass die eigene Geschichte von Gottes Geduld umgeben ist. Doch in all dem leuchtet schon etwas von der kommenden Wiederherstellung auf. So wird die Hoffnung nicht aus der Ferne beschworen, sondern beginnt, das Heute zu durchziehen, als stille Kraft, die trägt, ermutigt und erwarten lässt, was Gott noch zu vollenden gedenkt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erfrischung von der Gegenwart des Herrn kommen und er den Christus sende, der im Voraus für euch bestimmt worden ist, Jesus. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. In der Spannung zwischen persönlicher Erschöpfung und der Sehnsucht nach einem erneuerten Ganzen bietet die Botschaft von Apostelgeschichte 3 einen tiefen Halt. Umkehr wird zum Tor in einen Raum, in dem Schuld nicht mehr dauernd nachklingt, sondern ausgelöscht ist und in dem der Atem des auferstandenen Herrn spürbar frische Luft bringt. Zugleich darf die Hoffnung weiter reichen als bis zu den Konturen des eigenen Lebens, die Zusage der Wiederherstellung aller Dinge macht deutlich, dass Gottes Geschichte größer ist als unsere Brüche. Wer in dieser Spannung lebt, erneuert in kleinen Schritten, ausgerichtet auf die große Vollendung, findet eine leise, aber anhaltende Ermutigung, die eigenen Tage im Licht dessen zu sehen, der Erfrischung schenkt und eines Tages alles zurechtbringen wird. Herr Jesus Christus, du heiliger und gerechter Urheber des Lebens, danke, dass du größer bist als jede sichtbare Hilfe und jedes Erlebnis, das uns beeindruckt. Du kennst unsere Erschöpfung, unsere Zerbrüche und unsere Sehnsucht nach einem Leben, das mehr ist als bloßes Funktionieren. Danke, dass du nicht nur unsere Wunden berührst, sondern uns dein eigenes Leben schenkst, das stärker ist als Sünde, Krankheit und Tod. Lass die Wahrheit deiner Auferstehung unser Inneres erneuern, damit wir in dir Zeiten der Erfrischung erfahren, mitten in unserem Alltag, in unseren Beziehungen und in unseren verborgenen Kämpfen. Richte unsere Hoffnung neu auf deine Wiederkunft und auf die Wiederherstellung aller Dinge, damit wir nicht von dem bestimmt werden, was zerfällt, sondern von dem, was du vollenden wirst. Bewahre unsere Herzen davor, bei äußeren Wundern stehen zu bleiben, und ziehe uns tiefer in die Gemeinschaft mit dir, dem Heiler und Herrn. In deiner Gegenwart liegt unsere Ruhe, unsere Freude und unsere Zukunft. Amen.